Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.
Sie gehört schon fast zur Bühner Landschaft wie der Steinbock aufs Wappen, die Rätispahn. Auch letztes Jahr hat RHB einen Haufen Leute durch den Kanton transportiert. Heute hat das Bühner Bahnunternehmen Bilanz gezogen. Und es ist politisiert worden im Grossen Rat und im Glarner Landrat. Die wichtigste Entscheidung gerade als erstes in dieser Sendung. Das zwei von den Themen heute im Studio ist Jasmin Schneider. Schön, hören Sie dazu. Wie viel Geld soll der Kanton Graubünden ins Klima investieren? Mit dieser Frage hat sich der Bündner Grosse Rat heute beschäftigt. Das per zweiter Etappe vom Green Deal, also am Aktionsplan vom Kanton mit dem Ziel Netto Null bis 2050 zu schaffen. Und der Aktionsplan hat den Rat gespalten. Manuela Mäuli mit den grössten Streitpunkten.
Photovoltaikanlagen. Unter anderem haltet das Gesetz auch die Förderung von PV-Anlagen an Wohnhäusern fest. Der Kanton kann dafür Gelder zahlen, wenn die Anlagen überschüssigen Strom produzieren. Egal wenn, also ob es im Winter ist, wenn wir Strom brauchen, oder zu einer anderen Jahreszeit, wenn es eigentlich genug hat. Genau das hat viel zu diskutieren gegeben, und zwar wegen negativer Strompreise. Der gibt es, wenn das Angebot grösser ist als die Nachfrage, also wenn es zu viel Strom auf dem Markt hat. Etwas, das nicht gefördert werden darf, so der FDP-Grossrat Giovanni Jochum.
Heute stellen wir fest, dass im Frühjahr, Sommer und Herbst immer öfters Negativpreise auf den Strombörsen registriert werden. Die Deutsche Bahn hat zum Beispiel vor ein paar Jahren im Sommer Weichen geheizt, um Strom abzunehmen und Geld zu kriegen. Ist das im Sinne von unserem Gesetz? Nein.
Ein Punkt, den auch die Befürworterinnen und Befürworter der Fördergelder eingesehen haben. Trotzdem brauche ich mehr PV-Anlagen. So beispielsweise der grüne Politiker und Grossratsstellvertreter Nicola Zock.
Es ist ein Fehler, nur halbe Anlagen zu bauen, wenn wir ein Dach haben von 40 Quadratmeter. Wir bauen dort eine 8 Quadratmeter Anlage, die auf den Eigenbedarf optimiert ist. Dann entspricht das den jetzigen gesetzlichen Bestimmungen. Es ist aber weder technologisch noch finanziell effizient.
Diesem Argument ist der Rat knapp gefolgt. Damit zahlt der Kanton etwas an all die, die sozusagen zu viele Solaranlagen bauen. Die Gemeinden. Ein Punkt, der heute Vormittag viel zu reden gegeben hat, sind die Gemeinden. Und zwar, wie stark sie in die Verantwortung gezogen werden bei der Klimafrage. Eine Minderheit der zuständigen Kommission hat wollen, die Gemeinden aus dem Bündner Klima- und Innovationsgesetz streichen. Und ihnen so den Druck nehmen, wenn und ob sie klimaneutral sein wollen, wie der SVP-Grossrat Thomas Gort sagt.
Die Gemeinden können und sollen es selbst entscheiden, wie und bis wann sie klimaneutral unterwegs sein sollen. Für die einen Gemeinden ist das vielleicht bereits 2030 der Fall und für die anderen erst 2050. Jede Gemeinde weiß selbst am besten, was in den nächsten Jahren an wichtigen und unverzichtbaren Investitionen zu leisten hat. Hier braucht sie nicht noch Druck von außen.
Anders haben das Teil von Mitte, die Ratslinke und die Kommissionsmehrheit gesehen. Sie haben damit argumentiert, dass nicht nur der Kanton, sondern auch die Gemeinden eine Vorbildsfunktion haben. Dazu kommt, dass die Gemeinden nicht gezwungen werden, das Gesetz umzusetzen, so der Mitte-Grossrat Martin Bettinaglio.
Auch mir ist die Gemeindeautonomie wichtig. Und ich möchte in diesem Zusammenhang kurz aus der Botschaft zitieren. Seite 739. Die Gemeinden werden im Rahmen ihrer Autonomie und Zuständigkeit eigenständig festlegen, welche Maßnahmen sie bei der Wahrnehmung der Vorbildfunktion umsetzen wollen. Wo hier ein Zwang erkennbar sein soll, erschließt sich mir nicht.
Die Argumentation hat am Schluss überzeugt. Mit einer knappen Mehrheit hat der Rat entschieden, auch die Gemeinden mit einer Vorbildfunktion ins Klima- und Innovationsgesetz reinzunehmen. Die Ladeinfrastruktur. Und Strom waren sind Grossrätinnen und Grossräte auch bei der Debatte, wo es um die Ladestationen für Elektroautos gegangen ist. Die hat der Kanton an bestehenden Mehrfamilienhäusern, bei öffentlichen Parkplätzen und bei neuen Wohnbauten fördern, und zwar bis ins Jahr 2030. Anderer Meinung war eine Mehrheit der zuständigen Kommission. Die Gelder nur für die nächsten 5 Jahre zu sprechen, das sei zu kurz, so die grüne Grossrätin Anita Mazzetta.
Stellen Sie sich die Entscheidfindung vor allem in den Gemeinden vor, die zuerst noch ein Parkkonzept brauchen, oder stellen Sie sich eine Unternehmung vor, die Betriebsflotte auf E-Autos umstellen will. Bis zu einem solchen Entscheid vergehen schnell mal ein paar Jahre.
Die Bündner Regierung und eine Minderheit von der zuständigen Kommission haben das anders gesehen. Dazu gehört auch der SVP-Grossrat Thomas Gort.
Eine Verlängerung der Förderbeiträge wird sich eher kontraproduktiv auswirken. Denn all jene, welche noch unsicher sind, ob man diese Investition tätigen soll oder nicht, möglichst lange zuwarten werden.
Schlussendlich hat sich der Grosse Rat auf einen Kompromiss, eingebracht von der GLP, geeinigt. Bei bestehenden Häusern und öffentlichen Parkplätzen gibt es nur noch die nächsten 5 Jahre lang Fördergelder für Ladestationen. Bei Neubauten dagegen kann man 10 Jahre lang Fördergelder beantragen.
Um all die Massnahmen vor der zweiten Green Deal-Debatte umzusetzen, braucht es viel Geld. Konkret geht es um 1 Milliarde Franken, verteilt auf die nächsten 25 Jahre. Von dieser Milliarde will der Kanton 200 Millionen aus dem eigenen Sack zahlen. Der Rest soll vom Bund, der Nationalbank und zum Teil auch aus der Strassennutzungsabgabe kommen. Die Schlussabstimmung dazu steht noch aus. Bis Redaktionsschluss ist der Grosse Rat mit dem Klima- und Innovationsgesetz noch nicht durch. Auch das Parlament vom Kanton Glarus, der Landrat, ist heute zusammengekommen. Unter anderem war die Überarbeitung der Gefahrenkarte Thema. Im Vorfeld hat die landrätliche Kommission sich schwer getan mit dem Thema und hat am Schluss dem Regierungsrat eine fast unmögliche Aufgabe gegeben. Thies Fritschi.
Die Gefahrenkarte zeigt, wo Dörfer und Verkehrswege wegen Hochwasser, Rutschungen, Lawinen und anderen Naturereignissen bedroht sind. Die aktuelle Gefahrenkarte von Glarus ist im Zeitraum vom Jahr 2009 bis 2016 entstanden. Der Prozess sei aber nie abgeschlossen und somit eine stetige Anpassung, sagt der zuständige Regierungsrat Thomas Tschudi.
Die Gefahren ändern sich immer mal wieder und das gilt zu analysieren und anzupassen. Ich glaube, eben auch ist ereignisbezogen. Wir haben die Wagen rausgehauen, die zeigen, dass in Orten, wo man eigentlich keine Gefahr verortet, plötzlich eine Gefahr entstehen kann. Und dementsprechend ist das immer mal wieder ein Thema, wo man dran gehen muss.
Für die Erarbeitung, Änderungen und Erlass der Gefahrenkarte ist die Kantonalabteilung Wald- und Naturgefahren zuständig. Neu soll die durch eine eigenständige Gefahrenkartenkommission, kurz GKK, ersetzt werden. Das fordert das Postulat aus dem 22. Die Landrätliche Kommission Energie und Umwelt ist sich im Vorfeld zur Gesetzesänderung untereinander nicht wirklich einig gewesen. Zuerst ist ein Rückweisungsantrag zum Regierungsrat mit 6-2 Stimmen angenommen worden. Mit einem knappen 5-4 Ja beim Rückkommensantrag hat man dann gleich weitergemacht. Die Kommissionspräsidentin Sinja Schreiber erklärt das hin und her.
Die Vernehmlassungsantworten sind vorgelegen, halt zusammengefasst. Und das Unbehagen ist zum Teil auch gekommen, dass man gesagt hat, man möchte wirklich ins Detail in die Vernehmlassungsantworten Einsicht haben. Und ich schließe jetzt den Rückkommensantrag auch darauf, dass man dann doch gesagt hat, ja, man kann das auch in einer nächsten Sitzung noch einmal anschauen.
Man hat also keine weitermachen in der Kommission. Die Idee, in welche Richtung es gehen soll, sind aber auch da völlig unterschiedlich gewesen. Denn die Regierung hätte 6 GKK-Mitglieder, Leute aus dem Kanton und Gemeinden. Die vorberatende Kommission hat das aber nicht so gesehen.
Die Kommissionsmehrheit war der Meinung, dass es einen stärkeren Einbezug von externen Fachkräften braucht, also verwaltungsunabhängigen Fachpersonen in dieser Gefahrenkartenkommission.
Zusätzlich will die Landrätliche Kommission, dass weniger Leute in der GKK sind. Also der Kanton, die Gemeinden und Fachleute sollen vertreten sein, gleichzeitig die GKK kleiner werden. Und da fragt man sich, wie denn das gehen soll.
Das bin ich mit Ihnen einverstanden, dass da der Regierungsrat vor einer schwierigen Aufgabe steht. Ja, ich bin gespannt, was er da für einen Lösungsvorschlag dann bringt.
Und auch beim Regierungsrat Thomas Tschudi hat man die Fragezeichen deutlich über dem Kopf gesehen. Denn die ganze Vorlage hat der Landrat zurück zum Regierungsrat geschickt, mit eben den Änderungen, mit mehr Experten, aber gleich weniger Leuten. Eine verpasste Chance, sagt er.
Also von dieser Seite her meinte ich, es wäre relativ vieles heute möglich gewesen. Und jetzt haben wir etwas, wo Quadratur vom Kreis ist. Man will zwar mehr Fachkompetenz im Rat rein, will aber in der Kommission rein, will aber die Kommission reduzieren. Also mehr, zum einen mehr und auf der anderen Seite weniger. Da würde ich noch ein paar Haare verlieren.
Für ihn wird es keine einfache Aufgabe sein, auf alle Wünsche einzugehen. Wenn man mit einem Vorschlag zur Gefahrenkartenkommission rechnen kann, hat der Regierungsrat nicht gewusst.
Neben der Überarbeitung der Gefahrenkarte war auch die Jahresrechnung 2024 vom Kanton Glarus Thema. Das Minus von etwas mehr als 9 Millionen Franken hat der Landrat zur Kenntnis genommen. Mehr Fahrgäste, mehr transportierte Autos und Güter und fast 390 Millionen Franken investiert. Die Rätische Bahn hat im letzten Jahr an die erfolgreichen Jahre vorher anknüpfen. Unterm Strich bleibt das Plus von 13 Millionen Franken. Der Markus Seifert hat beim RHB-Direktor Renato Fasciati gefragt, an was er sich am meisten freut.
Wir freuen am meisten, dass die Fahrgäste überaus glücklich sind mit der Leistung der Rätischen Bahn und dass die Nachfrage nach dem Rekord vom letzten Jahr nochmals so stark gewachsen sind. Das hat uns wirklich überrascht und freut uns sehr.
In welchen Bereichen haben Sie das Wachstumsziel nicht ganz erreicht?
Wir haben eigentlich in allen Bereichen glücklicherweise Wachstumsziele erreicht. Das heisst, im Personenverkehr ist die Nachfrage, der Erträge um 11% oder die Nachfrage um 6% gewachsen. Im Autoverladen haben wir auch ein neues Rekordergebnis und auch im Güterverkehr haben wir schwarze Zahlen können machen. Also wir sind wirklich für einmal in allen Bereichen, auch im Immobilienbereich, sehr positiv unterwegs. Und von dort her ist die einzige Pünktlichkeit, die im letzten Jahr tiefer war als im Vorjahr. Das ist ein grosses Aufpassfeld, das wir haben, wo wir auch sehr viele Massnahmen getroffen haben und wo wir jetzt schon in diesem Jahr auch eine ganz grosse Wirkung sehen.
Vor ziemlich genau einem Jahr hat der Verwaltungsratspräsident Mario Cavicelli das Rekordjahr 2023 mit Zitat «viel Licht und wenig Schatten» charakterisiert. Welches Prädikat würden Sie im Jahr 2024 geben?
Ich glaube, man kann genau das Gleiche geben. Das Licht ist noch ein bisschen greller geworden, grösser. Unsere Züge werden richtig gestürmt. Wir haben im Bernin-Express 50% mehr Fahrgäste als vor Corona als Beispiel. Und die Belastung natürlich auf den Mitarbeitenden bleibt hoch. Wir haben auch an verschiedenen Orten Kapazitätsprobleme. Wir haben schlichtweg nicht genügend Fahrzeuge haben, um dann immer können, jedem einen Sitzplatz anzubieten. Von dort her bleibt es weiterhin ein Kampf, auch immer ein sehr gutes Angebot auch können anzubieten. Und darum werden wir sicher nicht übermütig, aber wir freuen uns natürlich sehr über das positive Resultat.
Das Angebot ist letztes Jahr stark ausgebaut worden. Stichwort Halbstundentakt, neues Rollmaterial, es sind viele Investitionen in die Infrastruktur gemacht worden. Wo kann oder wo will der RHB noch weiter wachsen?
Wir rechnen auch weiterhin mit verbesserter Nachfrage, weil das Angebot auch ausgebaut wird. Beispielsweise im Dezember werden wir dann den Halbstundentakt auf Ilanz einführen, von Chur her, was sicher auch dort Verbesserung wird bringen und auch die Nachfrage weiter wird steigern. Wir sind an verschiedenen anderen Orten am Arbeiten, dass wir beispielsweise im Ober- und Unterengadin können auch einen Halbstundentakt auf der Schiene einführen. Dort haben wir jetzt zusätzliche Verbindungen auf der Strasse gemacht, weil wir die Infrastruktur noch nicht so weit haben. Also wir bereiten uns vor, zusammen natürlich mit dem Besteller, der das hier bestellt, mit Rettungen Trend Plus, dem Konzept, dass ein Halbstundentakt möglichst auf dem ganzen Netz von der Rätischen Bank kann eingeführt werden.
Jetzt, der RHB kann wie andere Bahnbetriebe eigentlich nur dank Bundesmittel überleben. Im 2023 sind 254 Millionen Franken von Bern nach Graubünden geflossen. Jetzt, angesichts von der eher klammen Finanzen beim Bund, wird der Verteilkampf um die Bundesgelder wird in Zukunft härter. Und was machen Sie, damit die eben möglichst viel von dem Batzen überkommen?
Der Verteilkampf wird mit Sicherheit härter, weil sehr viele Ansprüche geht natürlich auf die Bundesmittel. Und darum ist es ja für uns Bahnen auch so wichtig, dass wir alles dafür tun, dass unser Kostendeckungsgrad so gross und so hoch wie möglich ist. Und wir sind glücklich, dass wir einen der höchsten haben in der Schweiz, Kostendeckungsgrad. Und das ist auch der beste Garant, dass es sich eben lohnt, auch zu investieren in die Rätische Bahn, in die Erneuerung von Bahnhöfen und Fahrzeugen, weil man sieht, dass auch die Nachfrage so stark dazu nimmt.
Erfolg von der RHB hat auch Schattenseiten, also beispielsweise zeitweise hatten zu wenig Lokpersonal gehabt, es ist eine hohe Belastung für die Angestellten, es hat vermehrt Abgänge gegeben, auch wegen dem demografischen Wandel, es gibt einen Fachkräftemangel. Haben Sie die Baustellen teilweise beheben können im letzten Jahr?
Wir haben einen grossen Schritt vorangehen. Das ist nicht in einem Jahr gemacht, sondern braucht natürlich viele Jahre, um dort hinzukommen. Wir haben im Lokpersonal letztes Jahr über 50 Lokführerinnen und Lokführer können aus der Ausbildung raus entlassen. Jetzt die sind produktiv und haben die Situation dort massiv entschärft. Es ist aber ein andauernder Kampf, sage ich mal, um gute Talente zu der Rätischen Bahn zu bringen, weil in den nächsten 10 Jahren ein Drittel von unseren Mitarbeitenden pensioniert wird. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man attraktiv ist auf dem Arbeitsmarkt, und darum freut es uns sehr, dass gerade in einer Umfrage von der Handelszeitung die Rätische Bahn als die attraktivste Bahn überhaupt in der Schweiz betitelt worden ist. Dass der Titel ist nicht so wichtig, aber wichtig ist, dass wir attraktiv sind auf dem Arbeitsmarkt, weil wir brauchen das, damit wir auch in Zukunft in der Lage sind, unsere Dienstleistungen auch zu erbringen mit dem besten Personal.
Stichwort barrierefreie Bahnhöfe, also da sind RHB und SBB in Verzug gewesen. Wie ist jetzt der Stand der Dinge? Wann ist das Ziel barrierefreie Bahnhöfe erreicht?
Das Ziel ist in der Tat noch nicht erreicht. Wir haben jedes Jahr weitere Bahnhöfe, die dazukommen werden. Es wird bei der Rätischen Bahn aber noch über 10 Jahre gehen, bis wirklich der letzte Bahnhof dann auch umgebaut ist. Das braucht enorme finanzielle Mittel. Wir können auch nur einen Teil oder nur eine gewisse Anzahl Bahnhöfe pro Jahr umsetzen. Wir dürfen aber sagen, dass wir alle grossen Bahnhöfe jetzt behindertengerecht haben. Wir sind jetzt an der mittleren und kleineren dran. Und wir haben dort, wo es noch nicht so weit ist, auch einen Ersatzservice ab, damit eine mobilitätseingeschränkte Person auch wirklich kann zu jedem Bahnhof der Rätischen Bahn kommen.
Sagt der RHB-Direktor Renato Fasciatti. Auch der Start ins aktuelle Jahr hat geklappt. Im ersten Quartal liegen fast alle Bereiche von RHB über dem Vorjahr. Der WEF-Chef und Gründer Klaus Schwab ist am Ostermontag überraschend zurückgetreten. Er dürfte darum im letzten Januar das Weltwirtschaftsforum zu Davos zum letzten Mal auf seine unverkennbare Art eröffnet haben.
And a very warm welcome to the annual meeting 2025 of the World Economic Forum.
Jetzt wird klar, warum der Klaus Schwab zurückgetreten ist, wie der Inlandredakteur Dani Glur sagt.
Der abrupte Rücktritt sage ich auch, weil der Stiftungsrat vom WEF beschlossen hat, Vorwürfe von einem Whistleblower zu untersuchen. Gegen den Willen von Klaus Schwab, wie es Wall Street Journal berichtet. Nach dem Rücktritt am Montag hat es ja von Klaus Schwab zuerst noch geheissen, er hätte über seine Zukunft nachgedacht und sagt dann zum Schluss gekommen, dass ihm das WEF zu viel Energie koste. Jetzt sieht es auf einmal anders aus. Die Vorwürfe vom Whistleblower haben es in sich. Der Klaus Schwab soll Mitarbeitende gebeten haben, mehrere tausend Dollar von Geldautomaten abzuheben. Er soll Massagen und seine Frau Luxusreisen auf Kosten vom WEF gebucht haben. Die Vorwürfe bestreitet der Klaus Schwab. Er hat auch angekündigt, rechtlich gegen den Whistleblower vorzugehen. Seine Massage hat er außerdem immer selber gezahlt und die anderen Anschuldigungen sind aus der Luft gegriffen.
Das sind happige Vorwürfe. Und es ist auch nicht der erste Skandal rund um den Klaus Schwab.
Schon letztes Jahr hat auch das Wall Street Journal berichtet, dass der Klaus Schwab von 2 ehemaligen WEF-Mitarbeiterinnen beschuldigt wird, in 2 Fällen sexuelle Belästigungen begangen zu haben. Auch Rassismusvorwürfe hat es dort gegeben. Das WEF hat sich dort gegen die Vorwürfe gewehrt. Vorgesehen wäre es, dass der 87-jährige Klaus Schwab noch bis Anfang nächstes Jahr Chef vom WEF bleibt. Schon vor gut einem Jahr hat der Klaus Schwab bekannt gegeben, dass er sich aus dem Tagesgeschäft vom WEF zurückziehen will. Das WEF gegründet hat der Klaus Schwab 1971.
Das WEF selber nimmt die Anschuldigungen gegen den Klaus Schwab ernst. Damit sich aber nichts bewiesen, heisst es gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. Weiter will sich das WEF nicht zur Sache äussern, man will das Ergebnis der Untersuchung abwarten. Die Tamina-Schlucht zwischen Pfäfers und Bad Ragaz ist von Mai bis Oktober offen. Die Schlucht ist eingebettet zwischen Felswänden und Wald. Das birgt ein Risiko für Stein- und Holzschlag. Der Kanton St. Gallen hat darum untersuchen lassen, wie gefährlich die Tamina-Schlucht ist. Die Erkenntnis im Beitrag von Sarina von Wiesenfluh.
Entlang der Strasse in der Tamina-Schlucht hat es steile Felshänge aus Schiefer. Das ist eine weiche Steinart, die schnell bricht und rutschig ist bei Regen. Durch die Schlucht fließt Tamina. Alles ist ruhig und es zwitschern die Vögel. Die Schlucht ist aber auch gefährlich. Die grösste Gefahr sind Steinschläge und Rutschungen. Das Gefahrenpotenzial sei in den letzten Jahren aber mehr oder weniger gleich geblieben. Das sagt der Geologe Markus Forer.
Man hat mit den Felsräumungen, die man immer im Frühling macht, über 6-7 Wochen, das Steinschlagrisiko ganz leicht können reduzieren, aber die Steinschlagförderung wird mehr oder weniger auch langfristig immer ungefähr die gleich bleiben. Außer an den Stellen, wo man speziell schützt mit Steinschlagschutznetz oder mit Holzpalisaden.
Um die Gefahren vor der Minenschlucht einschätzen, hat der Kanton St. Gallen eine Risikoanalyse in Auftrag gegeben. Die soll zeigen, wo die grössten Gefahren sind und wie die Strecke effizient gesichert werden kann. So eine Untersuchung sei schon länger geplant gewesen. Ein Unfall im Jahr 2022, wo zwei Personen bei einem Steinschlag ums Leben gekommen sind, hat das Ganze beschleunigt. Trotz dem Unfall zeigt die Analyse,
das Risiko für eine einzelne Person, dahinter zu gehen, ist im tragbaren Rahmen, im akzeptablen Rahmen. Und also man kann da mit gutem Gewissen hintergehen. Und das kollektive Risiko ist in drei Abschnitten ganz leicht erhöht. Und da geht man jetzt dahinter.
Ein Restrisiko bleibe aber immer. Um das möglichst klein zu halten, wird die Strecke dreimal in der Woche kontrolliert und entsprechend gesichert. Für das braucht es 15 bis 20 Personen, so der Urs Kurat. Er ist der Strassenkreisinspektor beim Tiefbauamt St. Gallen.
Wir tun die losen Partien, die sich ergehen im Winter durch Eis, durch einen Wassereintrag, abtragen. Ebenfalls Holzsturz verhindern, indem wir gefährdende Bäume oder Äste oder so herumrufen.
Die Minenschlucht öffnet Anfang Mai. Ein paar Sachen gibt es bis dann noch zu tun.
Wir konnten dieses Jahr sehr früh anfangen, weil wir relativ wenig Eis hatten. Wir sind gut vorwärts gekommen mit den Räumungsarbeiten. Die Räumungsarbeiten sind abgeschlossen. Jetzt sind noch Arbeiten wie Bänkli aufstellen, Zäune, die restlichen aufstellen, durchlässt, fertig spülen. Ja, und dann haben wir eigentlich die Zugänglichkeit für uns im Strassenunterhalt auch schon erledigt.
Jedes Jahr kommen durchschnittlich rund 60'000 Leute aus aller Welt. Auch sie können etwas zur eigenen Sicherheit beitragen. Zum Beispiel nicht bei Regen in die Schlucht und sich vorab über den Strassenzustand informieren.
Über den Zustand der Schlucht könnt ihr euch auf der Webseite des Kantons St. Gallen informieren. Die Taminenschlucht öffnet voraussichtlich Anfang Mai. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Sendung. Die nächste gibt es morgen wieder nach der 5 Uhr im Radio von hier. Und natürlich könnt ihr auch alle Sendungen nachhören im Internet auf radiogrischa.ch und überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Jasmin Schneider. Danke fürs Zuhören und weiterhin einen schönen Abend.
Radio Grischa. Infokompakt. Nachrichten, Hintergründe und Reaktionen aus der Region.